In ihrer Gegnerschaft zu den USA und dem Westen sind sich viele Nationen einig, wirkt wie ein Kitt der Solidarität. Was nicht verhindert, dass sich die gleichen Nationen untereinander nicht die Butter auf dem Brot gönnen. Seit einigen Jahren gibt es einen neuen Anlauf, diesen Widerspruch zu überwinden. BRICS nennt sich der Zusammenschluss, frei nach dem Motto: Gegner des Westens, vereinigt euch. Mit mehr Erfolgsaussichten? Zweifel sind angebracht. BRICS-Gipfel in Russland, Konkurrenz für den Westen? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio: Mareike Ohlberg ist China-Expertin beim German Marshall Fund. Da ist es namentlich nicht weit zu Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels, zugeschaltet aus Washington. Sie sind dort vor Ort, um über den Präsidentschaftswahlkampf zu berichten, Wahl 5. November, und werden Ihre Expertise dort auch immer wieder auch bei Phoenix natürlich einbringen. Heute zum Thema BRICS. Professor Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Ökonom und Indien-Experte. Und Inga Solti ist bei uns, Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Frau Ohlberg, China, glaube ich, erwirtschaftet ja mehr als die ganze Europäische Union zusammen und hat fast dreimal so viele Einwohner wie die EU. Warum braucht China ein solches Bündnis wie das BRICS-Bündnis?
Die chinesische Regierung sieht sich in einer Situation, wo sie mehr Verbündete haben möchte, auch um die aktuelle Weltordnung, die sie als die US-geführte oder vom Westen geführte Weltordnung, dauerhaft zu ändern, ja, durch mehr Länder, die sich auf Chinas Seite stellen, um quasi eine Weltordnung zu kreieren, in der sie selber auf lange Zeit sicherer ist, ja, wo sie sich sicher fühlen kann, wo die Welt stärker nach Chinas Regeln gespielt wird und weniger nach den Regeln des Westens. Und das möchte China dann auch zusammen mit anderen erreichen.
Also nochmal einmal die Erklärung: BRICS, nochmal, das steht für fünf Länder, den fünf wichtigsten Ländern: Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und China. Ursprünglich war Südafrika nicht dabei, als Gegenstück zum Beispiel zum G7-Bündnis des Westens. Herr Dieter, Indien ist ja eine Demokratie und teilt mit dem Westen auch eine ganze Reihe von geostrategischen Interessen, etwa wenn es um China geht. Und trotzdem ist das Land in einem Club, das von Autokraten im Wesentlichen geprägt wird, eben BRICS. Was hat denn der Westen falsch gemacht, dass es zu solchen Solidarisierungseffekten kommt oder gekommen ist?
Der Westen hat einiges falsch gemacht, aber im Falle Indiens gilt natürlich, dass Indien an Bedeutung in den internationalen Beziehungen gewonnen hat und das sehr genießt, jetzt ein wichtigerer Akteur zu sein. Indien hat im vergangenen Jahr die Präsidentschaft der G20 und der Regierungschef Narendra Modi genoss diese große Aufmerksamkeit sehr. Indien tanzt auf verschiedenen Hochzeiten und es ist im Grunde gut, dass auch eine Demokratie in den BRICS vertreten ist, im Übrigen Brasilien auch, und nicht nur die Autokraten unter sich sind.
Herr Solti, im BRICS ist ja der globale oder soll der globale Süden organisiert werden. Das muss ich jetzt mit den Himmelsrichtungen nicht so ganz genau nehmen. Also jedenfalls Länder, die sich gegen den Westen vor allen Dingen ökonomisch positionieren wollen. Ist denn das ein moralischer Anspruch, der diese Länder des globalen Südens da zusammenführt? Oder geht es da auch nur um blanke Machtinteressen?
Ich denke, dass man die BRICS nicht verstehen kann, wenn man sie unter die Rubrik Autokratien subsumiert, weil es natürlich sehr unterschiedliche Staaten mit sehr unterschiedlichen politischen Systemen sind. Herr Professor Dieter hat es ja eben auch erwähnt. Also es ist Brasilien, es ist Indien dabei, es bewerben sich Staaten wie Thailand, Staaten wie Bolivien. Das ist also sozusagen ein bunter Blumenstrauß von Staaten. Und ich glaube, was sie eint, sind Interessen und die Wahrnehmung, dass man gemeinsame Interessen hat, in einer Welt, die sich ökonomisch zunehmend zugunsten des globalen Südens verschoben hat. Denn 2008 war das erste Jahr, wo das globale Bruttoinlandsprodukt des globalen Südens größer war als das des Westens oder des globalen Nordens. Und die Schere ist immer weiter auseinandergegangen. Und die BRICS stehen letzten Endes für die Forderung, dass sich diese Verschiebung im Kräftegleichgewicht auch in den internationalen Institutionen, im UN-Sicherheitsrat und anderswo niederschlägt.
Herr von Marschall, der Westen wollte Putin ja international isolieren. Jetzt reisen trotzdem 22 Staatschefs sind gereist zum BRICS-Gipfel nach Kasan in Russland. 36 Länder sind insgesamt dabei, alles eigentlich hochkarätige Delegationen. Ist das ein Beleg dafür, dass BRICS doch einen gewissen Erfolg hat inzwischen?
Ich bin nicht so sicher, dass man das als insgesamt als Erfolg von BRICS sehen kann. Also aus meiner Sicht eint die BRICS ja nur ein negatives Interesse, nämlich die Vormachtstellung des sogenannten Westens zu brechen, zu reduzieren und stattdessen eine multipolare Weltordnung durchzusetzen. Und der Krieg, den Putin führt, der wird halt vom Westen auch nicht ganz einig, aber relativ einig bekämpft, während wir ja schon seit 2,5 Jahren erleben, dass offenbar in Afrika, in Südamerika und anderswo die Leute sagen, das ist nicht unser Krieg. Das ist zwar richtig, dass Putin hier die Weltordnung, die Friedensordnung in Europa bricht, aber ihr habt euch nicht für unsere Kriege interessiert, wenn sie in Afrika waren oder in Asien oder in Südamerika. Warum sollen wir uns jetzt für einen Regionalkonflikt, und mehr ist die Ukraine nicht, für einen Regionalkonflikt in Europa interessieren? Putin ist insoweit isoliert, dass er das Land nicht verlassen kann. Also er ist zum Beispiel eingeladen worden zur Amtseinführung der neuen mexikanischen Präsidentin. Erstens mal eine weibliche Frau als Präsidentin. Und da konnte er nicht reisen. Nicht? Also wir haben es mit einer Teilerfolg zu tun. Es gibt eine Isolierung Putins, aber es ist keine absolute Quarantäne.
Ist das gemeinsame Ziel, um das von Marshall noch mal aufzunehmen, wirklich nur den Westen da zu beschränken, oder gibt es da auch noch andere Gründe, warum man da gemeinsam handelt, ökonomische, gesellschaftliche Gründe?
Ja, zumindest können wir es nicht in der Praxis sehen. Die BRICS gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und man soll das ernst nehmen. Ja? Also wir sollen jetzt nicht sagen, ach, das ist unwichtig, ignorieren wir, interessiert uns nicht. Aber man sieht schon diesen krassen Konflikt, dass es dieses gemeinsame Interesse gibt, die Vorherrschaft des Westens und speziell der USA zu brechen. Und gleichzeitig, wenn ich mir das über Jahre, also nicht nur die letzten, sondern eigentlich über die letzten 1,5 Jahrzehnte anschaue, ich kann keine Fortschritte sehen, dass diese BRICS-Partner irgendetwas tatsächlich koordinieren können. Die betreiben keine gemeinsame Handelspolitik, keine gemeinsame Währungspolitik, keine gemeinsame Verteidigungspolitik, keine Bündnispolitik. Und solange das so bleibt, solange sie nicht in der Lage sind, etwas Kreatives zu schaffen, solange sie nur in der Lage sind, westliche Ziele zu blockieren, da muss man es eben so einschätzen, dass sie ein destruktives Potenzial haben, aber kein konstruktives Potenzial, das dem konstruktiven Potenzial, das der Westen hat, etwas entgegensetzt. Ich meine, natürlich können wir jetzt darüber reden, dass die EU sich oft nicht einig ist. Und trotzdem, wir haben hier einen Binnenmarkt, wir haben eine gemeinsame Wirtschafts-, Zoll-, Handelspolitik, wir haben eine Bündnis- und Militärpolitik in der NATO zwischen Europa und den USA. Das sehen Sie doch alles nicht. Im Großen und Ganzen sind in diesen BRICS, und das ist ein struktureller Konstruktionsfehler, oder das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, und das ist ja auch schon angesprochen worden, sind Kontrahenten. Mit Wettbewerber, nicht? Also wenn man Brasilien und Argentinien in der BRICS hat, die wollen beide die Nummer eins sein. Wenn man in Afrika, Südafrika und andere afrikanische Länder hat, die wollen Nummer eins sein. Indien und China haben gegensätzliche Interessen. Die streiten darum, wer die Nummer eins in Asien ist und so weiter und so fort. Deswegen ist auch dieses Potenzial, dass da wirklich etwas Großes, Gemeinsames entsteht, was sozusagen mit konstruktiver Politik die Vorherrschaft des Westens brechen kann, das sehe ich bisher nicht. Das kann vielleicht noch irgendwann kommen, aber auf absehbare Zeit sehe ich das nicht. Was ich ernst nehme, ist dieses gemeinsame Verhinderungspotenzial.
Das heißt, auch in dieser Organisation tummeln sich also auch Alpha-Tiere. Jetzt habe ich gelesen, dass Sie aber in Shanghai bei einer Konferenz einen ganz anderen Eindruck noch hatten von BRICS. Sie haben da von einer Aufbruchsstimmung gesprochen. Können Sie das kurz skizzieren?
Das war eine Konferenz in Peking, und ich glaube, was man im Westen viel zu wenig zur Kenntnis nimmt, und das wäre jetzt eine gute Entwicklung, wenn man jetzt die Bedeutung der BRICS auch anerkennt, also wie man aus dem globalen Süden auf den Westen blickt, wie man auf jetzt auch die westliche Aufrüstungspolitik blickt, also dass unabhängig davon, welche Weltanschauung die einzelnen Politiker da vertreten, also ob es Liberale oder Konservative oder eher Sozialisten sind, dass sie doch ein Ziel eint, dass sie die unilaterale Aufrüstungspolitik ablehnen, aus zwei Gründen.
Entschuldigung, darf ich da kurz, also Aufrüstung unilateral, Sie meinen die USA und die NATO, aber wenn Sie Russland und China ansehen in Sachen Aufrüstung, stehen die dem ja nichts nach.
Es gibt natürlich Aufrüstung, vor allem hat es die Aufrüstung nach 1990 gegeben. Nur, es gibt die Wahrnehmung, dass der Westen absolute Sicherheit sucht. Und absolute Sicherheit für die einen ist natürlich immer ein Unsicherheitspotenzial für die anderen. Und es ist ja historisch auch kein Zufall gewesen, dass es vor allem die Gruppe der blockfreien Staaten, die Gruppe der 77 waren, die für Abrüstungsabkommen und für Rüstungskontrollabkommen waren. Aus dem Grund, dass sie eben sich entscheiden mussten, halten wir mit der Aufrüstung des Westens mit, also um nicht gegebenenfalls Schauplatz von Stellvertreterkriegen zu werden, dann aber eben auf Kosten von Bildung, Gesundheit, Entwicklung, Umweltschutz und dergleichen. Oder versuchen wir eben auf diese Entwicklung im Innern zu setzen, aber dann eben zu Lasten unserer Sicherheit nach außen. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, immer noch sehr real vorhanden.
Herr Dieter. Ich möchte Herrn von Marschall ein bisschen widersprechen. Natürlich ist es zutreffend, was er sagt, wenn er die Bestandsaufnahme liefert. Es ist noch nicht allzu viel geschehen. Aber wir sollten das als Wetterleuchten begreifen. Da entwickelt sich ein Unmut über die Politik des Westens, also insbesondere der USA und der Europäischen Union, in vielen Teilen der Welt. Es ist bemerkenswert aus meiner Sicht, dass trotz der vergleichsweise geringen Perspektiven oder der bescheidenen Perspektiven, die BRICS-Gruppe gegenwärtig aufzuweisen hat, so viele Länder an der Tür stehen, anklopfen und sind 40, die als Kandidaten gehandelt werden. Darunter sind wichtige Länder wie Indonesien, Thailand, Pakistan und irgendwas.
Aber als Partnerländer eigentlich aufgenommen, also nicht mit einer Vollmitgliedschaft.
Ja, es ist ja auch so, dass Saudi-Arabien jetzt ein Angebot hat, beizutreten, aber das Königshaus kann sich nicht entscheiden, ob sie beitreten wollen, und Argentinien ist nicht beigetreten, weil Herr Milei eine andere Präferenz gezeigt hat als die Vorgängerregierung. Aber um das nochmal zu sagen, es entwickelt sich ein großer Unmut, insbesondere deshalb, weil wir zwar einen geopolitischen Konflikt haben, aber die Länder des Westens den Ländern des Südens, um das jetzt einfach verkürzt zu sagen, keine wirtschaftspolitischen Angebote machen. Die USA nennen das Friendshoring, das ist nichts als Protektionismus. Die Europäer sind kein Jota besser. Wir ziehen auch die Zugbrücken hoch und sagen noch dazu, das ist zu eurem Besten, dass wir Entwaldungsrichtlinien und dergleichen mehr auf den Weg bringen. Und das sorgt für Verärgerung. Der brasilianische Präsident, der ja nicht in Kasan war, nennt das grünen Kolonialismus. Und vor diesem Hintergrund schwelt eine Gruppe oder die Weiterentwicklung einer Gruppe. Aber wir können noch nicht sagen, dass das jetzt schon das Ende ist.
Lass ich mal ganz kurz, Frau Ohlberg, noch auf das Atmosphärische gucken. Wir haben ja jetzt gerade schon gelernt, Alpha-Tiere tummeln sich da auch. Ein oder anderen kann man auch als Macho bezeichnen. Wird er vielleicht gar nicht mal als Beleidigung empfinden. Wer dominiert denn im Moment dieses Bündnis? Wer das sagen? Am lautesten ist ja immer Wladimir Putin. Der hat ja auch Anlass dazu. Er braucht neue Verbündete in der Welt. Gibt es da jemand, der da sozusagen zumindest an der Spitze steht, Primus inter pares unter Gleichgesinnten, derjenige, der da die Vorgaben macht?
Naja, ich glaube, da gibt es ja dann zumindest mindestens drei Alpha-Tiere, die sich da tummeln müssen. Einmal Wladimir Putin, einmal Xi Jinping und einmal Narendra Modi. Ja, das sind die drei, die da irgendwie auch zeigen müssen, dass sie sich da nicht unterbuttern lassen. Und zumindest zwei von diesen Alpha-Tierchen haben sich jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit die Hand geschüttelt. Das war lange Zeit nicht möglich. Man hat jetzt im Vorfeld von dem BRICS-Gipfel hat man noch mal kurzerhand ein Abkommen gemacht, dass man noch den Grenzkrieg zwischen China und Indien ein bisschen mehr deeskaliert. Ja, also das ist dadurch nicht gelöst.
In einer der unwirtlichsten Gegenden der Welt sind die aneinander geraten, nämlich im Himalaya. Ist das sozusagen jetzt vom Tisch, diese?
Nein, das ist also die Grenz. Es ist ja auch nicht nur ein Grenzkonflikt zwischen China und Indien. Das ist jetzt eine Region, wo es 2020 wirklich übergekocht ist, zur physischen Auseinandersetzung gekommen ist, auch mit mehreren Toten. 20 auf indischer Seite, 4 offiziell auf chinesischer Seite. Ja, und da seitdem ist die Stimmung zwischen Indien und China wirklich, wirklich schlecht. Und das hat man jetzt seit längerem versucht, man zu deeskalieren. Und im Vorfeld von diesem Gipfel hat man sich jetzt nochmal zusätzlich geeinigt, auch so ein bisschen wahrscheinlich so als Gesicht wahren. Das Instrument für Modi und Xi, damit sie dann auch nebeneinander sitzen können, sich die Hand geben können und sich dann zu Hause keine Blöße geben. Ja, aber die existieren da nebeneinander und müssen irgendwie alle zeigen, dass sie sich eben nicht unterbuttern lassen. Aber das ist auch dann wieder, das zeigt halt auch wieder, dass es nicht unbedingt besser wird, je mehr man dazu holt. Man hat dann halt immer mehr Länder, die sich untereinander uneinig sind. Deshalb sehe ich tatsächlich auch eher, dass das Zusammenhalt ist wirklich, also das gemeinsame Element ist wirklich nur, dass man gegen den Westen ist, gegen die westliche Ordnung. Und untereinander, wenn man mehr dazu holt, wird es fast schwieriger, etwas zu erreichen. Ja, und das sieht man auch schon an dieser Dreierspitze, die da wirklich nicht wirklich gut nebeneinander sitzt. Also ich glaube, Xi Jinping und Putin, die zeigen immer wieder, wir verstehen uns gut. Aber sobald man innen dazu holt, ist es schon viel, viel schwieriger, da eine große Einheit nach außen zu projizieren.
Das heißt, ohne militärische Absicherung eines solchen Bündnisses wird das möglicherweise nicht so wirksam sein, wie wir es jetzt im Moment vermuten für die Zukunft.
Also es gibt natürlich viele Probleme, die man sich mit der Ausweitung einholt. Also auch, weil es ja das Konsensprinzip gibt und das Entscheidungen dann erschweren wird. Man hat sich auch mit der Aufnahme von Saudi-Arabien oder sozusagen mit den Gesprächen zur Aufnahme von Saudi-Arabien letzten Endes ja auch den Nahostkonflikt in die BRICS hineingeholt. Und trotzdem versuchen jetzt Südafrika, die Afrikanische Union, dann Brasilien, China sich zunehmend auch als Friedensordnungsmächte aufzuspielen. Also nicht militärisch, aber die Frieden vermitteln, die jetzt zum Beispiel Frieden in der Ukraine versucht haben zu vermitteln. Und da haben sie tatsächlich dem Westen auch etwas voraus, weil wir haben es im Westen oder in Europa mit dem Friedensnobelpreis, der Friedensmacht Europa zu tun. Und tatsächlich ist aber Europa neben den USA die einzige Region, die eigentlich keinen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt hat.
Würde ich gerne kurz was zu sagen. Also das ist ja der Friedensplan, der von China vorgelegt wurde, der ist ja extrem zugunsten Russlands. Ja, deshalb hat die Ukraine hat ja dazu auch gesagt, das können wir so nicht akzeptieren, weil China, das, was da vorgeschlagen wird, ist nicht machbar, weil es komplett, China kann da keine friedliche Lösung akzeptieren, bei der Russland in irgendeiner Weise nicht als Gewinner hervortritt. Und das macht es natürlich dann aus Sicht der Ukraine extrem problematisch, sich darauf einzulassen. Deshalb, man schlägt es vor, aber es ist ja letztlich kein gerechter Frieden in irgendeiner Form.
Das wäre sicherlich nochmal eine andere Diskussion, aber die Tatsache, dass es den Versuch gibt, in der internationalen Politik ein größeres Gewicht zu gewinnen, ich glaube, das kann man den Regierungen von Brasilien und Südafrika und China nicht absprechen.
Von Marshall, man hat ja das Gefühl, dass bei BRICS
kann man Ihnen ja nicht absprechen. Ja. Mhm.
Entschuldigung, bitte, Herr Kehler. Sie können das gerne noch weiterführen. Ich stelle meine Frage dann hinten nach.
Ja, ich finde, wir müssen ein bisschen mit den Beschreibungen aufpassen. Also in der Tat, dass China wirklich einen Friedensplan vorgelegt hat, davon kann gar keine Rede sein. Davon, dass das irgendwie die diplomatischen Bemühungen vorangebracht hat, kann keine Rede sein. Wenn ich höre, dass Herr Solti hier über die Aufrüstung des Westens spricht, also Verzeihung, gucken wir uns doch mal an, welche Länder wie viel von ihrem Bruttosozialprodukt in Verteidigung stecken. Ich meine, da sind aber Russland und China weit vor jedem westlichen Land, auch vor den USA. Ja? Und wir reagieren auf die Aufrüstung Russlands. In Asien reagieren Nachbarländer auf die Aufrüstung Chinas und wünschen sich dringend Schutz dagegen. Und wenn ich jetzt ständig höre, der globale Süden, also Verzeihung, Russland gehört nicht zum globalen Süden, China gehört nicht zum globalen Süden. Wir tun ja gerade so, als seien das irgendwie alles Entwicklungsländer, die unsere große Unterstützung und irgendwie unser Mitleid und unsere Empathie brauchen. Das sind zum Teil sehr, sehr aggressive Staaten, die Regeln unserer Friedensordnung missachten. Und das Erstaunliche ist, dass es Länder gibt, die auf der einen Seite gern mit uns flirten und gleichzeitig gerne dabei sein wollen. Und ich fand das sehr erfrischend, was gerade gesagt worden ist. Wenn die zu fünft mal anfangen, sich zu 10, 15, jetzt in Richtung 40 gehen, warum sollen wir denn glauben, wenn sich fünf nicht einigen konnten, dass sie sich zu 40 einigen können? Das ist eben ein Wunschbündnis, das dazu da ist, der Welt zu zeigen. Dann wird hier argumentiert, insgesamt sind wir so und so viel Bevölkerung und so viel Teil der Wirtschaft der Erde. Aber solange dieses Potenzial nicht in irgendeiner konstruktiven Form zur Wirkung gebracht wird, sind das alles schöne Zahlen, die auf dem Papier stehen. Und Papier ist geduldig. Und auch dieses Kolonialismus-Argument. Russland führt einen Kolonialkrieg. Ja? Es verweigert der Ukraine die Dekolonisierung. Und in solchen Punkten müsste eigentlich der Westen wesentlich klarer Farbe bekennen, auch sagen, was da vor sich geht. Und in Afrika mal dafür werben, nicht so zu tun, als sei Russland irgendein Freund von Dekolonisierungsprozessen gewesen. War es nie, hat sich nur immer so dargestellt. Und wenn ich mir China anschaue, haben die wirklich ein attraktives wirtschaftliches Entwicklungs- und Hilfsangebot. Also ich kenne kaum ein Land, in dem China angefangen hat, Rohstoffe auszubeuten, das heute sagt, sie sind zufrieden mit der chinesischen Hilfe dort. Die kommen mit ihren chinesischen Baukolonnen, es fallen keine Arbeitsplätze ab, es wird nicht auf Umweltschutz geachtet, es wird nicht auf Fairness geachtet. Und selbst auch in Europa, wo immer Chinesen was gemacht haben, in Polen eine Autobahn gebaut, Montenegro zum kompletten Bruttosozialprodukt verschuldet durch ein einziges chinesisches Investment, das dann auf Kredit lief. Also die Zufriedenheit mit den Angeboten, die China und Russland dem globalen Süden machen, das kann ich nicht erkennen, dass die da irgendwelche großen Fortschritte machen würden und jetzt sozusagen zu dem Bündnisgebiet Russlands oder Chinas zu rechnen sein.
Gut, jetzt ist die Frage, Herr Dieter, haben wir, wenn wir jetzt schon es heißt in Afrika, eigentlich würde man ja den Teufel mit dem Belzebub austreiben, wenn man sich von den USA, Russland oder China zuwenden würde. Aber hat der Westen zum Beispiel in Afrika nicht viel zu viel Spielraum gelassen für Länder wie Russland oder China?
Er hat einfach zu wenig getan. Das ist ja nicht eine Frage von Spielraum, sondern das ist die Frage, was man an Angeboten macht. Und natürlich hat Herr von Marschall einen Punkt, wenn er sagt, es gibt schwierige Projekte der Chinesen. Es gibt sehr viele schwierige Projekte der Chinesen. Aber es gibt eben überhaupt Projekte der Chinesen. Und wir haben beispielsweise diese Infrastrukturentwicklung vieler afrikanischer, asiatischer und lateinamerikanischer Länder einfach ignoriert. Es gibt jetzt Bewegung, aber es ist relativ spät. Der Westen reagiert auf die Initiativen Chinas. Und natürlich ist es erklärungsbedürftig, warum so viele Länder jetzt in Kasan waren und warum so viele Staats- und Parteichefs, sage ich schon, Staats- und Regierungschefs dort waren. Das muss erklärt werden. Und das kann man jetzt nicht irgendwie nur mit der Freude von Staats- und Regierungschefs an den bunten Bildern erklären. Es gibt eine tiefe Unzufriedenheit und ich will auf drei Punkte hinweisen. Im Finanzsystem wird der amerikanische Dollar als Währung, als Waffe verwendet. Das ist jetzt keine Idee, die jetzt besonders revolutionär ist, aber die Amerikaner nutzen die herausgehobene Stellung des Dollar, um mit Sanktionen Länder gezielt zu bestrafen. Dann ist das Zahlungssystem, das internationale, also SWIFT, da sitzt der Westen auch an den Schaltstellen und kann Zahlungen an bestimmte Länder verhindern. Und dann kommt das Handelssystem. Die Welthandelsorganisation ist eine in den 90er Jahren, in diesen Jahren, als man an Global Governance glaubte, gegründete Organisation. Und sie wurde jetzt natürlich auch durch die Chinesen geschwächt. Aber den Sargnagel haben die Vereinigten Staaten geliefert, die Streitschlichtung, die WTO so hervorragend vorangebracht hat, die wurde schon von Obama sozusagen geschwächt. Also es ist keineswegs so, dass es keine Gründe gibt für diese Unzufriedenheit. Und darüber müssen wir auch in den westlichen Hauptstädten mehr nachdenken.
Aber welche der von Herrn Dieter jetzt gerade aufgezählten Ziele, die man hat oder wo man sich möglicherweise auch gegen den Westen ökonomisch behaupten kann, welche sind denn realistisch vom Zahlungssystem über eine eigene Währung, die, glaube ich, durch Gold und Rohstoffe gedeckt werden soll? Ist das so Wolkenkuckucksheim oder ist da tatsächlich, kann sich da etwas entwickeln?
Naja, es gibt zumindest auf der chinesischen Seite gibt es ja lange die Debatte, inwiefern kann jetzt die chinesische Währung den US-Dollar ersetzen. Das ist so nicht machbar. Wir haben jetzt bei Russland gesehen, was es Russland kostet, wenn man mit Renminbi überall bezahlen muss. Ja, das ist für Russland sehr, sehr teuer gewesen, da vom Dollar sich abzulösen. Das heißt, China zumindest kann diese Währung so nicht stellen, einfach weil China nicht bereit ist, die Kontrollen über die eigene Währung aufzugeben, die notwendig wären, um eine tatsächlich internationale Währung zu kreieren. Ja? Das heißt, China ist nicht in der Position. Das ist eine Frage, gibt es andere, die in der Position sind? Und wie weit kommt man da voran? Bisher haben wir, glaube ich, da in diesem Bereich viele Ankündigungen gesehen und viele Bekundschaftungen, dass man es gerne hätte, aber bisher noch relativ wenig Fortschritt.
Wir sitzen ja im Moment noch so ein bisschen in der Loge und gucken dazu. Also ich meine jetzt Deutschland und die Europäer. Welche Gefahr droht uns denn da ökonomisch? Vielleicht auch abgehängt zu werden, im Wettbewerb zurückzufallen, in der Wirtschaftskraft, die wesentlich ja für den Voraussetzung für den Wohlstand ist.
Also wir befinden uns in einer weltgeschichtlich besonderen oder neuen Situation, für die es keine geschichtlichen Vorbilder gibt. Also wir erleben das Ende der 500-jährigen Vorherrschaft eigentlich des euroatlantischen Raumes in der Welt. Und wir erleben den Aufstieg insbesondere dann Chinas, aber dann im Windschatten von China und mit dem chinesischen Modernisierungs- und Entwicklungsversprechen den Aufstieg des globalen Südens. Und die Frage ist erstens, ob sich dieser Aufstieg friedlich vollziehen kann. Also ob sozusagen der relative Abstieg der USA und der Aufstieg des globalen Südens sich friedlich vollzieht. Und damit hängt natürlich viel zusammen. Also im Gegensatz zum alten Kalten Krieg war ja die Sowjetunion immer wirtschaftlich unterlegen. Sie konnte auch nie auf so dieses Maß an Konsens und Zustimmung von der eigenen Bevölkerung zählen wie der Westen. Das ist jetzt bei China anders. China ist ein Hochtechnologierivale, also was Zukunftstechnologien anbelangt, also von der fünften, sechsten Mobilfunkgeneration über künstliche Intelligenz bis hin dann zu den grünen Technologien, also insbesondere die für den Klimawandel oder Klimaschutz nötig sind, also Hochgeschwindigkeitszüge, natürlich Solaranlagen, regenerative Energien. Und das bringt natürlich Widersprüche mit sich und die sehen wir natürlich im Streit um die Schutzzölle gegen chinesische E-Autos, die von der EU-Kommission im Windschatten der USA beschlossen worden sind. Die USA sind ja sogar noch weiter gegangen. Im Prinzip sind ja von Biden bis Habeck alle Trumpisten geworden mit einer merkantilistischen Politik, die mit Schutzzöllen auf die chinesische Konkurrenz reagieren.
Herr von Marschall,
man sagt, das ist aber ein sehr, sehr, sehr freundliches Wort, nicht?
Herr von Marschall,
wenn ich mir die letzten 10, 15 Jahre anschaue, Deutschland investiert in grüne Technologie, danach übernimmt China die von uns bezahlte und erfundene neue Technik und drückt mit Dumpingpreisen ihre Waren in den Markt. China hat auch heute ein Mehr an Solarpanel-Produktionskapazität und Windmühlen, als die gesamte Welt braucht. Also aus Chinas Sicht ist überhaupt gar kein Platz dafür, dass irgendjemand anders sowas verkaufen sollte. Und auch jetzt wird wieder mit Dumpingpreisen reingedrückt. Die verstoßen gegen die vereinbarten Handelsregeln. Das ist der Grund, also ein chinesisches, aggressives Vorgehen ist der Grund für Sanktionen. Man kann das nicht umdrehen und sagen, oh, guck mal, wie unfreundlich der Westen hier auf so einen ganz normalen chinesischen Wettbewerb reagiert. So ist die Lage nicht. Wir müssen diese Realität beschreiben, wie sie ist und nicht irgendwas anderes hier sozusagen an Märchen erzählen.
Da sehen Sie, es wird als Ausgleichszölle bezeichnet, aber die von der Abwrackprämie bis zu den Automobilsubventionen, die Subventionen, die jetzt an Halbleitertechnologien gezahlt worden sind, gibt es natürlich die Subventionierung von Industriepolitik im Westen auch. Also entscheidend ist, dass wir im Grunde Klimaschutzpolitik betreiben müssen. Und wir haben eine Regierung, die ja wenigstens gelernt hat, dass das nur durch Industriepolitik geht. Das waren ja richtige Entscheidungen. Aber jetzt plötzlich wird zurückgerudert. Wir haben letzten Endes eine Individualisierung von Klimaschutz durch Heizungsgesetz, durch die CO2-Bepreisung, die Verdopplung der CO2-Preise. Das heißt also, man suggeriert den unteren Einkommensklassen, dass sie, die am wenigsten für den Klimawandel beitragen, den höchsten Preis dafür bezahlen müssen, relativ. Und dann hindert man die unteren Einkommensklassen noch daran, dass sie ihr Schärflein auch beitragen können, indem sie nämlich günstige chinesische E-Autos kaufen können und Solaranlagen.
Kurz zu den Zöllen und warum das passiert. Also China macht gerade eine Überlegung, dass es die, China hat strukturelle, massive wirtschaftliche Probleme. Die zeigt sich in der Immobilienkrise in China, die zeigt sich in lokaler Verschuldung, die zeigt sich daran, dass es China schwerfällt, die eigene in der Wirtschaft eine Stufe aufzusteigen in der Wertschöpfungskette. Ja, das ist eine extrem schwierige Sache, das ist China bisher nicht gelungen. Das heißt, um weiterhin dieses Wirtschaftswachstum generieren zu können, was China braucht oder was die chinesische Regierung braucht für die eigene Legitimität, muss man ins Manufacturing weiter reinbuttern. Ja? Das heißt, man setzt gerade darauf, dass man dadurch, dass man in China massiv produziert und diese Waren ins Ausland weiterhin exportieren kann, dass man dadurch die chinesische Wirtschaft am Leben halten kann. Und das ist natürlich ein Gamble. Die Frage, inwiefern machen das andere Länder mit? Und die EU hat jetzt gerade entschieden, wir machen das nicht mit. Aber die EU ist auch nicht das einzige Land, das sagt, wir machen das nicht mit. Ich meine, Brasilien hat sich auch angeschaut, inwiefern können wir eigentlich chinesische Überkapazitäten aufnehmen. Ja, also das ist eine Entscheidung, die in China gefällt wurde, damit wir unsere Wirtschaft am Leben halten können, machen wir das. Aber China kann eben nicht davon ausgehen, dass andere Länder das mitmachen. Und die EU tut es nicht und andere tun es auch nicht.
Ich wollte noch mal zurückkommen auf diese Darstellung von Herrn Solti, dass China jetzt ein führender Standort in der Industriepolitik ist und in der Technologie für eine Technologieführerschaft hat. Das stimmt einfach nicht. China ist abhängig von Halbleiterimporten und sie importieren Halbleiter im Wert von über 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Sie können die nicht selber bauen und unter den 15 Umsatzsteigerungen Halbleiterproduzenten weltweit ist kein einziges Festland-chinesisches Unternehmen. Also die Wahrnehmung, dass China ein Hightech-Standort ist, stimmt nicht. China ist beispielsweise auch noch nicht in der Lage, ein Verkehrsflugzeug zu bauen. Sie brauchen die Motoren, also die Triebwerke und die Elektronik von den Amerikanern oder die Triebwerke von den Europäern. Und wir haben da ein, wir sprechen ja über die Perspektiven der Gruppe und natürlich ist China das gegenwärtig schwergewichtigste Mitglied der BRICS-Gruppe, aber die Perspektiven von China sind alles andere als rosig. Ich will nur noch einen Hinweis geben auf die Bevölkerungsentwicklung. Die Vereinten Nationen haben im Juli prognostiziert, dass die Bevölkerung Chinas zurückgehen wird auf 640 Millionen am Ende dieses Jahrhunderts. Ist noch lange hin, aber die demografischen Probleme Chinas sind absolut gravierend und deshalb wird im zweiten Punkt, deshalb wird auch China keine Konkurrenz zum amerikanischen Dollar entwickeln können, weil sie Kapitalverkehrsbeschränkungen haben. Das heißt, sie brauchen eine Genehmigung der kommunistischen Partei, wenn sie Kapital exportieren wollen. Welcher Kapitalbesitzer, ganz neutral formuliert, wird sich diesen Bedingungen unterwerfen? Also das sind Träumereien. Aber dennoch, ich möchte es nochmal unterstreichen, wir machen zu wenig Angebote. Wir machen den Ländern der Einfachheit halber des Südens, zu wenig Angebote. Wir sind nicht in der Lage, die Europäische Union ist nicht in der Lage, mit Indien ein Freihandelsabkommen abzuschließen.
Mercosur
noch nicht mal mit Australien. Wir machen umfangreiche Vorschriften und der Rest der Welt sagt, also mit euch werden wir kein Abkommen abschließen. Und die Schweiz, letzter Punkt, die Schweiz und Norwegen, jetzt sind es keine riesigen Volkswirtschaften, haben mit Indien abgeschlossen. Also das geht schon. Aber wir haben uns in Europa noch nicht entschieden, ob wir Geopolitik machen wollen oder ob wir globale Umweltpolitik machen wollen. Beides zusammen wird nicht gehen.
Und vor allem den Gegensatz Deutschland-Frankreich auch noch, denn das verhindert ja oft diese Freihandelsabkommen. Herr von Marschall, Donald Trump soll ja ein Faible für Autokraten haben. Wenn er wieder US-Präsident wird, wird das möglicherweise auch eine andere Sicht auf BRICS zum Beispiel beinhalten? Wird da möglicherweise auch bei allen ökonomischen Gegensätzen sich da etwas verschieben? Oder ist das zu kühn gedacht?
Ja, nein, das ist nicht zu kühn gedacht. Das ist eine völlig legitime Frage. Und man muss einfach das Prinzip sehen, wie Donald Trump Weltpolitik oder Außenpolitik, Handelspolitik macht. Und am Ende möchte er eine positive Veränderung im Interesse amerikanischer Arbeitnehmer erreichen. Das ist das Ziel. Und deswegen macht er erstmal sehr hohen Druck auf China. Aber er wird sozusagen, er will damit nicht westliche Werte verteidigen, sondern wenn überhaupt, will er die Interessen amerikanischer Arbeitgeber verteidigen, um dann im Inland besser dazustehen. Also Donald Trump ist ein weitgehend wertefreier Politiker, würde ich mal behaupten. Und er hat einfach diese Vorstellung, dass man zu einem Deal am Ende kommen muss, der muss aber zugunsten Amerikas ausfallen. Und den Druck, dass man überhaupt über Deals redet, den muss man erstmal aufbauen, damit man nachher am Verhandlungstisch eine gewisse Druck- und Überlegenheitssituation herstellt und dann zu Ergebnissen kommt. Und insofern hat er keine Manschetten, mit Russland zu reden, auch über prahlt er ja immer mit der Beendigung des Ukraine-Kriegs an Tag 1 und er übt, was die ganzen wirtschaftspolitischen Fragen und handelspolitischen betrifft, ist er eher bereit, einen noch höheren Druck auszuüben auf Peking, auf China, als eine demokratische Administration unter Frau Harris. Aber um den Unterschied klarzumachen, wenn es um Taiwan geht, also wenn ich Taiwanese wäre und mir Sorge machen, ob es in den nächsten paar Jahren einen Krieg um die Unabhängigkeit Taiwans gibt und mir die Amerikaner zu Hilfe kommen, dann würde ich eher auf die Demokraten als auf einen Präsidenten Trump setzen, weil der eben prinzipienlos ist. Nicht? Also er will nicht Taiwan schützen, weil er die Unabhängigkeit Taiwans als einen Wert an sich und die Demokratie in Taiwan als einen Wert an sich, der von Amerika zu schützen sei, begreift, sondern wenn interessieren ihn dort die modernen Halbleiterproduktionen. Und das wird er sich vielleicht überlegen. Und wenn er halt zu der Auffassung kommt, dass man mit China einen Deal machen kann, wo unterm Strich mehr für Amerika rauskommt, obwohl man Taiwan preisgibt, dann traue ich ihm das absolut zu. Einer demokratischen Präsidentin Harris traue ich das nicht zu, so einfach, dass sie einfach Taiwan preisgibt und nicht auf Wertefragen und Demokratiefragen achtet, nicht? Also insofern ist Trump relativ skrupellos und manche finden das besonders schlimm und andere sagen, das macht's ja einfacher, weil wenn man mal das Prinzip verstanden hat, dann weiß man, wie man mit dem umgehen muss, worauf er eigentlich hinaus will. Und das ist sozusagen sein Verhältnis auch zu Diktatoren wie Putin oder Autokraten wie Xi Jinping und sein Verhältnis zu globalen Süden oder meinetwegen Indien.
Wir haben jetzt einen ganz unterschiedlichen Blick auf BRICS geworfen, auch mit unterschiedlichen Einschätzungen. Was muss die Organisation eigentlich tun, um Bestand zu haben? Man sagt ja immer, auf Dauer funktioniert das nur, wenn man auch eine Vision hat oder ein Narrativ. Der Westen hat ja seine ganze Politik in den letzten Jahrzehnten auch von bestimmten Werten abgeleitet. Jetzt reden wir nicht darüber, ob da Anspruch und Wirklichkeit wirklich so gut zusammengingen. Aber wenn das fehlt, ist das ein Manko für BRICS, wenn so eine Vision, so eine gemeinsame fehlt und jeder eigentlich nur nach seinem eigenen Vorteil aufstellt?
Also ich sehe es tatsächlich auch so, dass der Zusammenhalt die Antivision ist und dadurch hat man keine Vision. Wenn man sich jetzt es gibt ja immer eine Deklaration bei BRICS, ja, dann wird immer ein Statement rausgegeben, das ist extrem lang, da ist alles Mögliche drin, da wird auch eigentlich die gesamte Sprache des Westens wird wiederverwendet, also wird von der regelbasierten Weltordnung gesprochen, es wird davon gesprochen, von Demokratie und davon, die Welt doch gerechter und demokratischer zu machen. Ja, also es werden all die Worte verwendet, die in westlichen Ländern, im westlichen Diskurs auch verwendet werden. China und Russland verstehen darunter etwas ganz anderes, also darunter die Weltordnung demokratischer zu machen, versteht man letztlich, dass Großmächte in ihrer Einflusssphäre das machen können, was sie wollen. Also Russland quasi sich die Ukraine unter den Nagel greifen kann und dass China in Bezug auf Taiwan, dass eben da keiner reinkommt oder auch in Bezug auf Südostasien keiner dazwischen greift. Ja. Aber letztlich, da kann jeder reinlesen, was er oder sie will in solche Statements. Ja. Also solche Worte sind bewusst gewählt, dass jeder reinlesen kann, was er oder sie möchte. Und das versucht das Ganze irgendwie ein bisschen zusammenzuhalten. Aber letztlich haben natürlich dann China und Russland eine andere Interpretation davon. Aber dadurch wird keine gemeinsame Vision geschaffen. Ja, und da sehe ich tatsächlich wirklich einfach noch wenig Potenzial, dass man das machen könnte. Einfach weil es auch bewusst so aufgesetzt ist, dass jeder irgendwie rein kann und jeder irgendwie reinlesen kann, was er oder sie möchte. Das ist ja bewusst so aufgesetzt, damit man möglichst viele mit reinbringen kann, damit man Symbolkraft viel hat. Ich sehe es viel als eine symbolische Organisation, mit der man symbolisch demonstrieren möchte, dass man mit dem Westen unzufrieden ist, mit der aktuellen Ordnung unzufrieden ist, aber jeder das auf seine eigene Art lesen kann. Ja, das ist, wie das aufgesetzt ist.
Kann es sein, dass genau diese Strategie der BRICS vielleicht auch das Abstecken von Macht- und Einflusssphären erleichtert. Da gibt es ja viele Überlegungen bei den sogenannten großen Mächten, bei den weltweit führenden, auch atomarbewaffneten Mächten, dass man da untereinander dealt. Und das ist so eine Art Vorspiel, das gehört dir, das gehört mir, du hältst dich hier raus und ich halte mich bei dir raus.
Also ich glaube, der Westen hat ja ein Narrativ für die Auseinandersetzung mit dem globalen Süden. Das ist die Erzählung der Demokratien versus Autokratien. Und in meinen Augen ist es eigentlich eine Beleidigung der Intelligenz eines Zehnjährigen, weil es also sich in einer Doppelmoral verstrickt, die einfach sozusagen himmelschreiend ist. Also man muss dann erklären, wie kommt es eigentlich, dass ein peronistischer Sozialdemokrat wie Fernandes Argentinien in die BRICS hineinführen will und ein marktradikaler Autokrat wie Milei die Anbindung wieder an den Westen sucht. Und man muss sich, glaube ich, auch...
Also kein Autokrat, ich meine, der ist ja als Präsident frei gewählt.
Der regiert mit, letztlich mit im Ausnahmezustand und mit extremen Zuwachs an Machtbefugnissen für ihn selbst. Also das würde ich schon.
Ein parlamentarisches und präsidiales System existiert aber in Argentinien ja, noch.
Aber also der Punkt ist, dass man muss sich, glaube ich, also es gibt sicherlich jetzt noch keine Erzählung für den globalen Süden, aber der Westen mit seiner Politik provoziert eine solche Erzählung. Also denn Sie müssen sich mal überlegen, wie in Brasilien oder in Thailand oder in Bolivien oder in Indien es gesehen wird, wenn man sagt, es geht um die Demokratien versus Autokratien. Oder wenn die Haltung des Westens die ist, naja, letzten Endes lassen sich da die Länder des globalen Südens vor den Karren Chinas spannen und wir als Westen kommen jetzt dahin nach Afrika und erzählen denen, dass sie sich da eben gegen ihre eigenen Interessen verhalten. Also wir als diejenigen, die aus den ehemaligen Kolonialländern kommen. Und daraus entsteht dann letztlich auch eine Gegenerzählung. Die Frage ist, wie tragfähig die dauerhaft sein wird, aber Demokratien versus Autokratien vom Westen und die ehemals kolonialisierten Staaten, die sich entwickeln wollen, gegen die ehemaligen Kolonialländer.
Wobei also dass der Hinweis ja von vorhin sicherlich auch richtig ist, dass sich Russland und China ja auch zum Teil wie Kolonialmächte benehmen. Herr Dieter, wenn wir jetzt mal uns das anschauen, BRICS gegen G7, also gegen die westliche Staatengemeinschaft, gehen wir mal davon aus, die bleibt jetzt auch nach den US-Wahlen zusammen. Kann man das auch ins Positive wenden, zu sagen, ist das vielleicht sogar ein ganz gesunder Wettbewerb, der da entsteht? Oder bleibt es eine Bedrohung für den Westen?
Und es bleibt ein geopolitischer Konflikt. Das kann man sagen, geopolitischer Konflikt ist eine schöne Sache. Man kann aber auch sich davor fürchten, dass der Konflikt so an Dynamik gewinnt. Ich möchte noch mal auf den Kalten Krieg Nummer 1 eingehen. Und da hat der Westen sehr viel attraktivere Angebote gemacht. John F. Kennedy hat, da war er noch Senator aus Massachusetts, im Jahr 1957 gesagt, wir müssen uns um die Stillen in dieser Welt kümmern. Wir müssen uns um die kleinen Länder kümmern. Da gehörten übrigens damals Indien und China dazu und müssen denen Angebote machen. Und diese Akteure werden die internationalen Beziehungen auf lange Sicht prägen. Diese Weisheit scheint uns heute verloren gegangen zu sein. Ich habe das vorhin schon kritisiert. Insbesondere in Europa ist man sehr aggressiv, was die Forderungen gegenüber afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern angeht. Und dort wird sehr genau zur Kenntnis genommen, dass wir zwar eine Entwaldungsrichtlinie verabschieden, die für Agrarexporte aus Brasilien und anderen Ländern nach Europa gilt. Aber wenn die europäischen Landwirte rebellieren, dann knickt die Kommission ein. Das wird zur Kenntnis genommen. Und insofern ist unsere Position schwach. Und all das führt dazu, dass, auch wenn es noch kein Programm gibt, diese BRICS-Gruppe doch attraktiv genug ist, um als Diskussionsforum genutzt zu werden. Vielleicht ein Punkt, wo am ehesten noch eine Weiterentwicklung möglich ist. Den amerikanischen Dollar zu verwenden und die westlichen Zahlungssysteme zu verwenden, das ist schwierig. Es wird heute schon umgangen. Es beginnen sich neue Zahlungssysteme werden genutzt, teilweise auf Basis des indischen Systems UPI. Und das ist etwas, was relativ schnell gehen kann, dass man also auf Basis dieser alternativen Zahlungssysteme weg von den westlichen Zahlungssystemen einen Integrationskern schafft. Das ist immer noch Spekulation, aber es könnte sich in diese Richtung entwickeln.
Herr von Marschall, wir haben jetzt nur noch eine knappe Minute Zeit. Das heißt, die Europäer stehen sich selbst damit ihrer eigenen Kirchturmspolitik im Weg und fördern eigentlich auch solche Entwicklungen wie jetzt bei BRICS.
Ja, ich bin Herrn Dieter sehr für diese Hinweise dankbar. Völlig richtig. Wir sind manchmal viel zu ideologisch. Wir versuchen, unsere Vorstellungen denen aufzudrängen und merken nicht, dass das sozusagen gegen uns zurückschlägt. Wir müssen besser werden in den Angeboten. Aber gleichzeitig würde ich sagen, wenn es um Attraktivität geht, ich meine, das können wir an den Migrationsströmen sehen. Es gibt keine Migrationsströme nach Russland oder nach China, massenhaft, nicht? Also, sondern was die generelle Attraktivität des Systems betrifft, hat der Westen, hat Europa, haben die Vereinigten Staaten immer noch einen großen Vorsprung vor diesen anderen Ländern. Und wir sollten das halt nicht verspielen. Nicht? Das ist, glaube ich, die wichtige Ermahnung. Wir sollen die Herausforderung durch die BRICS ernst nehmen, nicht ignorieren und einfach besser werden. Das wäre der Appell. Aber wir sollen uns auch nicht zur großen Gefahr und zur großen Konferenz hochreden.
Das war jetzt aber gleichzeitig auch das Schlusswort. Ich bedanke mich bei Christoph und Marschall nach Washington, Mareike Ohlberg, Inga Solti und Heribert Dieter. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das nächste Phoenix-Gesprächsformat ist am Montag, 22.15 Uhr unter den Linden. Da geht es um die Identitätskrise in unserer Gesellschaft, moderiert von Michaela Kolster. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Anja Chalet. Im Mittelpunkt steht da die von allen so geschätzte Steuerschätzung, die allerdings dieses Mal eher nichts Gutes verheißt. Bleiben Sie bei uns.